So werden wir sein wie die Träumenden, haben wir gerade in Psalm 126 gelesen. Das mit dem Traum ist ein Vergleich, eine Metapher. Wenn Sie aufwachen und jemanden versuchen, einen Traum zu erzählen, tun Sie sich schwer, die richtigen Worte zu finden. Auch das ganze Volumen der Erinnerung, der nachher in Worte zu verdichten, geht eigentlich gar nicht. Ein Traum ist immer größer als unsere Sprache. Und so ähnlich ist das mit dem letzten Buch der Bibel, der Johannes-Offenbarung. Es ist eine Beschreibung dort von dem, was eigentlich unbeschreibbar ist. So wie ein Verliebter sich schwer tut, in Worte zu fassen, was er empfindet. So versucht der Seher Johannes irgendwie zum Ausdruck zu bringen, was er von Gott erkannt hat. Und so ist diese Offenbarung des Johannes voll von großartigen Bildern und Vergleichen. Wenn man dieses Buch in der Bibel in die Hand nimmt, dann kommt man sich vor wie einer, der staunend durch eine prachtvolle Gemäldegalerie schreitet. Dunkle und helle Farben wechseln sich ab. Und vor manchen Bildern muss man lange verweilen, bis sie sich einem erschließen. Unser Predigtext für den heutigen Ewigkeitssonntag ist eines der schönsten Gemälde, das sich in dieser Galerie der Johannes-Offenbarung findet. Und wenn ich jetzt jene Verse aus dem 21. Kapitel lese, dann sehen wir zugleich ein modernes Gemälde, was versucht, jenes Unbeschreibliche einmal in Farbe umzusetzen. Es stammt von Sieger Köder. Ich lese Johannes 21 ab Vers 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A, der Anfang und das Ende. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Volk, mein Sohn sein. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Ein Traum ist das, ein vollständiger Neuanfang mit Glanz und Schönheit, ohne Makel, ohne Einschränkung. Alles wird gut. In diesen Tagen sieht man jenen Satz immer wieder, nach wie vor. Bilder sind schon etwas vergilbt. Der Regenbogen und eine Kinderhand hat darunter geschrieben: Alles wird gut. Aufgehängt wurde es irgendwann im März. Ich habe es an einzelnen Fenstern immer noch entdeckt. Aber die Botschaft bleibt: Alles wird gut. Sie stammt letztlich aus der Johannes-Offenbarung. Und davon haben die Christen damals geschwärmt, damals, als der Visionär Johannes diese Worte aufgeschrieben hat, von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Sie wussten, dann sind sie nicht mehr ausgegrenzt aus der römischen Gesellschaft, weil sie Christen sind. Sie wussten, dann wird niemand mehr mitten in der Nacht aus dem Bett gerissen und verhaftet werden wegen staatsschädigender Propaganda. Und dann muss keiner mehr befürchten, aufgrund seines Glaubens vor einer sadistischen Menschenmenge lebendig verbrannt zu werden. Wie groß muss damals die Sehnsucht nach einer neuen Erde gewesen sein? Und da braucht keiner mehr Angst zu haben, da wird alles gut. Und in dieser neuen Welt gibt es keinen Tod mehr, kein Leid, keinen Schmerz, kein Geschrei. Die Bedrohungen in dieser Dimension von damals, die gibt es nicht, zumindest nicht in Deutschland. Gott sei Dank. Gott sei Dank im Vollsinn dieses Wortes. Aber in vielen anderen Ländern der Welt, da werden Menschen heute noch verfolgt und unterdrückt. Auch Christen, einfach weil sie Christen sind. Ziemlich kurz vor dem Lockdown durfte ich Ende Januar für eine Woche zusammen mit meinem Sohn nach Kairo fliegen. Nochmal ein Rucksacktourist sein. In der Altstadt in einer ziemlich gammeligen Herberge waren wir und lebten dort eine knappe Woche mitten in dieser gigantischen Stadt Kairo. Wir hatten deshalb auch Zeit, nicht nur für die touristischen Orte. Und wir kamen auch in mehrere christliche Kirchen. Unscheinbare Gebäude waren das. Und immer wieder fanden wir dort dieselben Plakate an den Wänden, meistens im Eingangsbereich. Stellen Sie sich vor, Sie kommen hier in unsere Kirche rein und im Eingangsbereich sieht man Plakate mit lauter Gesichtern. Viele Gesichter nebeneinander. Und das waren Plakate von Leuten, die in den letzten Jahren, erst in jüngster Zeit, ermordet worden waren. Entweder durch einen Terrorakt, durch einen Anschlag, womöglich auch in Gottesdiensten, oder durch Entführungen mit anschließender Ermordung, manche von ihnen sogar vor laufender Kamera. Das alles ist noch nicht lange her. Es gehörte unmittelbar zur Identität jener Gemeinden. Und sie wussten auch, worauf sie sich einlassen, wenn sie sonntags den Gottesdienst feiern. Auch das wurde uns schlagartig bewusst. Niemand kann die Christen wirklich schützen dort. Wir werden in diesem Jahr in unseren Gottesdiensten an Heiligabend, sofern sich hier in der Kirche überhaupt ein Gottesdienst versammeln darf, wir wollen für den Gomeringer Missionar Christoph Sauer um ein Opfer bitten. Denn er setzt sich seit mittlerweile vielen Jahren auf politischer und auch wissenschaftlicher Ebene für Religionsfreiheit ein. Das ist eben nicht selbstverständlich. So wie es sie damals zur Zeit der Johannes-Offenbarung alles andere als selbstverständlich war. Auf der Insel Zypern gibt es bis heute noch eine sehr gut funktionierende Tagungsstätte, speziell für Christen aus dem arabisch-islamischen Raum, auch aus Persien. Natürlich auf Zypern, weil das räumlich relativ nahe liegt. Und die kommen aus Gemeinden, die schon seit Jahren keinen Pfarrer mehr haben. Schlicht, weil die Pfarrer als Erste verschleppt wurden, weil sie weggeschafft wurden, viele von ihnen auf Nimmerwiedersehen. Und als ich einmal dort auf Zypern war, hat mich sehr berührt, wie die Leiterin jenes Zentrums erzählte, dass unmittelbar vorher, am Tag vorher noch ein Kurs dort den Abschluss gefunden hat, ein Kurs mit 40 iranischen Gemeindegliedern. Wohlgemerkt nicht Pastoren, sondern Gemeindegliedern, die bereit sind, vor Ort unter großem Risiko Kindergottesdienste zu leiten und dafür jetzt eine Ausbildung, eine Schulung erfahren haben auf Zypern. Jeder hat, glaube ich, so seine persönlichen Begegnungen mit Menschen, die aus solchen Konstellationen herauskommen. Und wir müssen sie uns vor Augen halten, wenn wir jenen Text aus der Johannes-Offenbarung begreifen wollen. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Wer in einer Verfolgungssituation lebt, weiß etwas von der Kraft dieser Hoffnung. Und wie ist es mit uns? Wer von uns sehnt sich nicht auch nach diesem neuen Himmel, nach einer neuen Stadt Jerusalem, wie es in unserem Bibelabschnitt bildhaft heißt? Der Himmel über unseren Großstädten ist alt geworden. Zu viel Staub und Dreck hat er angesetzt. Zu viel hat dieser Himmel schon tragen müssen. Und manchmal sieht der Himmel über unseren Städten noch schön blau aus und die Sonne scheint und wir denken, alles sei in bester Ordnung. Aber die Messgeräte sagen genau das Gegenteil. Wie sehr sehnen wir uns nach einer Luft, die keine hässlichen Aerosole mehr trägt, sondern nur noch sauber ist, über die man nicht mehr nachdenken muss. Johannes hat einen neuen Himmel und eine neue Stadt gesehen. Ja, eine Großstadt, tatsächlich. Wenige Zeilen später beschreibt er dann dieses traumhafte, visionäre neue Jerusalem. 12.000 Stadien sei es lang. Das sind 2.400 Kilometer. Und auch genauso breit. Also eine riesige Megacity. Unermesslich größer als alle Großstädte unserer Zeit und eben ganz anders. Und man merkt, er versucht gar nicht erst direkt anzuknüpfen an unseren Dimensionen. Und dort in dieser Stadt gibt es keine Gewalttaten mehr und kein Elend, keine Menschen, die so vereinsamt sind, dass sie jahrelang tot in ihrer Wohnung liegen, ohne von den Nachbarn bemerkt zu werden. Und dort gibt es auch keine Massenfriedhöfe und keine Krankenhäuser, in denen die Menschen vor Schmerzen schreien und Eltern voll Trauer vor einem kleinen Bettchen stehen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz soll mehr sein. Ja, diese Botschaft von Johannes klingt gut, fast zu schön sind diese Worte. Ist jene Johannes-Offenbarung eigentlich Trost oder nur Vertröstung? Geht es hier um echten Trost, der uns Kraft und Mut gibt, weiterzugehen und den Alltag anzupacken und vorwärts zu gehen? Oder ist das womöglich nur eine billige Vertröstung? So als ob einer nur dahin sagt, ach, das wird schon gut gehen. Ich las neulich nochmal in einem Souvenirladen den Spruch, und wenn du meinst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ich hoffe nur, dass niemand glaubt, diesen Spruch einem Menschen schenken zu müssen, der sich wirklich in einer Situation befindet, in der es nicht mehr weitergeht. So ein billiger Trostspruch mit ein paar schönen Worten, das kann es doch nicht sein. Ja, auch die Bibel hat schöne Worte, keine Frage. Und doch sind sie etwas anderes als bloß ein schönes Sprichwort, mehr als bloß ein Spiegelbild der eigenen Wünsche und Sehnsüchte. Und wissen Sie, was für mich der Unterschied zwischen Trost und billiger Vertröstung ist? Ich möchte es in zwei Gedanken kurz entfalten. Erstens, trösten kann nur, was von außen kommt. Und trösten kann mich auch nur, wer sich auf mich einlässt. Trösten kann nur, was mir zugesprochen wird, was von außen kommt. Es hilft mir nichts, wenn ich mich in meine eigene Traumwelt flüchte. Die schönsten Bilder und Träume sind dann doch nichts anderes als tatsächlich ein Spiegelbild von mir selbst. Und so sehr wir irgendwelchen Träumen nachgehen, so sehr bleiben wir doch bei uns selbst. Ganz anders der Trost, von dem unser Bibelwort hier spricht. Die Vision des Johannes gründet sich nicht auf Wünsche und Fantasien, sondern hier auf Gottes Wort. Das biblische Buch der Johannes-Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ist nicht einfach ein Traumprodukt, sondern es ist eine Neuformulierung und Neuzusammenstellung von unzähligen Aussagen und Motiven, die sich auch schon im Alten Testament finden. Der neue Himmel und die neue Erde. Davon redet der Prophet Jesaja, wie wir es vorhin gehört haben in der Schriftlesung. Die goldene Stadt Jerusalem, das Bild verwendet 600 Jahre vorher schon der Prophet Hesekiel. Und dass Gott einmal bei den Menschen wohnen wird, das findet sich schon als Verheißung im 2. Mosebuch. Man kann sagen, hier wird etwas schon einmal Gesagtes neu in Worte gefasst und der Gemeinde zugesprochen. Und das ist das Besondere dabei, es wird mit der Person Jesu in Verbindung gebracht. Der Thron Gottes, von dem Johannes spricht, das ist bei ihm der Thron Jesu. Er, der gekreuzigt und auferstandene, sitzt auf dem Königsthron und sagt, siehe, ich mache alles neu. Ja, das ist etwas anderes als ein bloßes, es wird schon wieder, dass wir uns vertröstend gegenseitig sagen. Denn hier redet der, der die Macht hat, echten Trost zu spenden. Ich konnte einmal vor Jahren in einem Slumgebiet in der Gegend von Durban in Südafrika einen sehr bewegenden Gottesdienst miterleben. Und mir ist damals ein Satz haften geblieben, der mir seither nicht mehr aus dem Kopf geht. Es war eine Liedzeile, die in jedem zweiten Lied vorkam. Jesu ke krosi, sangen sie. Jesus ist König. Das sangen Menschen, die in einer alles andere als königlichen Umgebung lebten. Jesus ist König, er sitzt auf dem Thron. Wir reden uns das nicht ein, sondern er sagt es uns zu. Siehe, ich mache alles neu. So redet der Herrscher des Himmels und der Erde. Das ist Trost, weil er von außen kommt, weil er uns zugesprochen wird. Nicht nur eine selbstproduzierte Vertröstung. Und zweitens, tröstens kann mich nur, wer sich auf mich einlässt. Ja, ich merke das immer wieder, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, die in einer schwierigen Lebenslage sind. Schnell dahingesagte Worte kommen nicht an. Wer nicht billig vertröstet, sondern wirklich getröstet werden will, der setzt sich gegen allzu schnell Dahingesagtes zu Wehr. Du hast gut reden, heißt es dann. Du hast ja gar keine Ahnung, was es bedeutet, plötzlich alleingelassen zu werden. Du weißt doch nichts davon, wie schmerzhaft Trauer sein kann. Und wer so redet, hat recht. Wirklich trösten kann nur der, der selbst den Schmerz und das Leid nicht verdrängt. Echten Trost empfangen wir nur durch den, der etwas weiß von den Wunden, die einfach nicht verheilen wollen. Nehmen Sie das mit. Der, der auf dem Thron sitzt, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Er trägt auf dem Kopf die Dornenkrone und seine Hände, mit denen er unsere Tränen abwischen wird, tragen noch die Nägelmale des Kreuzes. Gottes Trost ist keine billige Vertröstung. Er hat für diesen Trost teuer bezahlt. Seine Liebe zu uns Menschen war ihm seinen Sohn wert. Gott wird abwischen alle Tränen. Ein eindrucksvolles Bild für das, was einst geschehen wird. Ich habe noch einen Geburtstagsbesuch vor Augen. Die Frau sagte zu mir in den ersten Sätzen, ich bin zufrieden, Herr Pfarrer. Und dann in unserem Gespräch spürte ich etwas anderes. Ich ahnte etwas von der Einsamkeit, unter der sie litt. Und als ich sie nur andeutungsweise auf ihren verstorbenen Mann ansprach, begannen die Tränen zu laufen. Entschuldigung, sagte sie, während sie sich die Tränen abwischte, jetzt heule ich sie noch an, es tut mir leid. Ja, es war der Frau unangenehm, vor mir, also einem fast Fremden, zu weinen. Und ich kann das verstehen, wer Gefühle zeigt, wird verletzlich. Und erwachsene Menschen haben es gelernt, ihre Tränen im Griff zu haben. Es braucht schon viel Nähe und Offenheit, bis wir weinen. Aber bei Gott ist diese Nähe gegeben. Und wir dürfen bei ihm weinen. Und brauchen uns nicht zu verstellen, nicht zu verbergen. Wir können ihm gegenüber auch verletzlich sein. Und bei ihm werden unsere Tränen getrocknet. Abgewischt, weil es dann nichts mehr zu weinen gibt an jenem Tag. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Amen.